Ich habe euch ein Gedicht mitgebracht, das mich ganz passend dünkt für den Übergang ins neue Jahr. Das Gedicht hat geschrieben ein Julia Steinbaron. Und es hat den Titel «Leg alles still in Gottes Hände». Leg alles still in Gottes Hände und glaub's, mein Herz, er führt's zu Ende. In seinen Händen ruht es gut, drum trau auf ihn und habe Mut. Lass sein das Sorgen und die Tränen, er weiß ja alles, kennt dein Sehnen. Drum sei getrost und zage nicht, der Heiland hält, was er verspricht. Auch wenn du jetzt nicht kannst verstehen, warum das alles so muss gehen, ganz sicher kannst du sein, mein Herz, der Heiland stillet deinen Schmerz. Wo ist die Ruhe, meine Seele? Nur deinem Gott alles befehle. Vertrau auf ihn und auf sein Licht. Mit ihm allein dir nichts gebricht. Ja, der Heiland haltet, was er verspricht. Wir haben einen treuen Gott. Und gelt, wenn es nicht so wäre, dann könnten wir alles lassen. Dann würde alles nicht gelten. Aber wir haben einen treuen Gott. Und das wollen wir jetzt auch bekennen. Und wir machen es in diesem Lied «Gott ist getreu» 689. Und wir singen die Strophe 1, 2 und 5. «Gott ist getreu». der Fußgängerzone steht ein Mann. Seht ihr ihn, wie er da steht? Wir sehen jetzt ein Bild auf PowerPoint. Der Mann trägt eine ganz grosse oder vielleicht auch eine kleinere Figur mit sich. Hat er sie entdeckt? Sie ist aus Holz geschnitzt. Und er hat sie bei sich in den Händen. Sie ist etwa handgross. Wir zoomen sie ein bisschen herzoomen. Diese Figur, sie ist im oberen Bereich ist sie weiss, unter bei den Beinen schwarz. Eigentlich ganz eine einfache Figur. Auf dem Kopf trägt sie eine goldige Krone. Diese Figur hat der Mann selber geschnitzt. Es ist der Ralf Knobloch. Er ist Pfarrer in Deutschland. Und wenn der Ralf nicht am Predigen ist, so ist er oft in seiner Werkstatt. Und irgendwann hat er angefangen, so Königsfiguren zu schnitzen. Es sind ganz einfache Figuren. Sie sehen an sich nicht aus wie Königinnen und Könige. Sie haben nichts Mächtiges an sich. Sie wollen nicht regieren, sie wollen einfach leben. Der Grund, warum der Ralf mit so einer Figur in der Hand auf belebten Plätzen steht, er will schauen, wie die Leute um ihn herum auf die Figur reagieren. Er will mit ihnen ins Gespräch kommen über diese Königsfigur. Und immer wieder lernt er auf diese Art Leute kennen mit ganz interessanten Geschichten. So hat er zum Beispiel auch den Andreas gelernt kennen. Der Andreas hat jahrelang auf der Straße gelebt. Mittlerweile treffen sich die Männer etwa noch zwischen, die ein bisschen austauschen miteinander. Und mittlerweile weiss der Andreas auch, was diese Königsfigur aussagen will. Jeder Mensch darf bewusst werden, dass er ein Wort besitzt. Das symbolisiert nämlich die Krone. Der Andreas sagt, das ist das, was mich bewegt, wenn ich den König anschaue. Denn der Ralf hat ihm nämlich erklärt, Andreas, diese Figur, das bist du. Egal wer du bist, wo du bist, ob du gerade jetzt glücklich bist oder am Leiden, du besitzt Würde. Gott hat sie dir geschenkt und niemand darf sie dir wegnehmen. Das als Einleitung zur Jahreslosung 2023. Hier schauen wir jetzt das Bild miteinander an. Du bist ein Gott, der mich sieht. Den Vers lesen wir im 1. Mose Kapitel 16. Und damit sind wir auf der ersten Seite der Bibel. Die ersten Seiten der Bibel erzählen von Menschen, die sich lieben. Leidenschaftlich. Und wo stürmen miteinander leidenschaftlich. Diese Seiten erzählen von Menschen, die tödlich eifersüchtig aufeinander sind. Wir lesen von komplizierten Familienverhältnissen. Wir lesen von Lug und Trug, von Scheitern und Neuanfang. Mit diesen Menschen hat Gott Geschichte geschrieben. Es sind keine perfekten Menschen. Und sie haben sich an Gottes Verheißungen geklammert und haben gehofft, dass Gott seine Versprechen einhaltet. So war es auch beim Abraham und bei Sarai. Ihre Geschichte fängt an mit einem ganz verhängnisvollen Satz. Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind. 1. Mose 11. Was für eine Tragik kommt ihm da schon entgegen. Sarai war unfruchtbar. Es ist wie in einem steingemeißelten Satz. Sarai war unfruchtbar. Sättige in steingemeißelte Sätze gibt es immer wieder, wo über Menschen und manchmal über ganze Familien stehen. Was steht wie ein Gesetz über dein Leben, Ist in deinem Leben auch so ein Stempel, der aufgedrückt worden ist? Wie würde dein Satz lauten? Was bleibt dir allenfalls versagt? Oder aus welchem Ecke kommst du einfach nicht raus? Abraham und Sarai kommen ursprünglich aus Ur in Mesopotamien. Das ist im heutigen Irak. Weil Gott mit ihnen hat geredet und hat gesagt, sie sollen den Ort verlassen, wagen sie den Schritt in eine neue Zukunft. Der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen. Ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. 1. Mose 12. Was für eine Verheißung! Das ist ein riesen Zuspruch von Gott. Trotzdem, der Satz, Sarai war unfruchtbar, bleibt wie ein roter Faden, der sich durch das Leben durchzieht. Aber jetzt fährt ein neuer roter Faden an. Gott sagt, ich werde euch das Land Kanaan geben und ihr werdet ein grosses Volk werden. Ja, wie soll denn das gehen? Ein grosses Volk soll von ihnen abstammen, wenn doch Sarai unfruchtbar ist. Was passiert? Beide werden älter, sie erleben viel und zum Teil recht viel Abenteuerliches. Mittlerweile leben sie in dem Land Kanaan, wo Gott sie hergeführt hat. Steht echt Gott zu seinem Wort? Oder haben sie doch vergeblich gehofft? Erlebst du das manchmal schon? Die Spannung zwischen einem Versprechen, das Gott dir gegeben hat, und einem langen Warten, bis Gott eingreift und sein Wort einhaltet. Wo soll man echt auf Gott warten? Und wo muss man echt selber mal aktiv werden? Seit 10 Jahren leben Abraham und Sarah jetzt in Kanaan. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. 1. Mose 16. Mit einer dritten Person kommt jetzt Bewegung in diese Geschichte. Hagar. Sie ist ein semitischer Name und bedeutet Flucht oder Fremdling. Sarai erhofft sich von dieser Hagar das Ende von einer unerträglich langen Warteschleife. Sarai sprach zu Abraham: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Die Idee von Sarai mag uns verwerflich vorkommen. Und Abrahams Gehorsam mag uns befremden. Aber im alten Orient war dieser Plan nicht außergewöhnlich. Sarais Magd soll die Rolle von einer Leihmutter übernehmen. Und wenn das Kind vor Magd auf dem Schoss von ihrer Herrin geboren wird, dann wird es als vollberechtigtes Mitglied der Familie anerkannt. Das war dann zumal nicht unüblich. Denn Sarais Geduld ist jetzt nämlich am Ende. Und sie beschließt, Gottes Versprechen auf die Sprünge zu helfen. Die Folgen lassen nicht lange auf sich warten. Die Hagar wird tatsächlich schwanger. Ein Wendepunkt im Leben von Sarai, von Abraham und von Hagar, die bis heute nachwirkt. Wie manchmal fehlen mir Entscheidungen, nicht nur für uns selber, sondern manchmal mit weitreichenden Folgen auch für andere, sogar vielleicht für kommende Generationen. Wie geht es echt der Hagar mit dem Ganzen? Sie ist die Magd vor Sarai. Das ist ihr Stempel auf ihrem Leben. Außerdem ist sie eine Geflüchtete, eine Fremde, wie ihr Name schon sagt. Und als Fremde verrichtet sie ihren Dienst ungeachtet, ganz im Hintergrund. Jetzt aber geraten sie plötzlich in Fokus und soll Abrahams und Sarais Kinderwunsch erfüllen. Sie braucht nicht gefragt zu werden. Sie ist ja eine Magd. Und sie wird tatsächlich schwanger. Da lässt Hagar, ihre Herrin, der Sarai, spüren, wer jetzt die angesehenere Position hat. Die Dynamik zwischen diesen beiden Frauen eskaliert. Tagtäglich demütigen sich die zwei Frauen. Wie reagiert der Abraham? Offensichtlich erst, als Sarai explodiert. Sie beschwert sich über die Erniedrigungen von Hagar. Aber bevor Sarai ernsthafte Massnahmen gegen sie ergreifen kann, beschließt Hagar zu flüchten. Die schwangere Hagar flieht in die Wüste Schur. Völlig erschöpft lässt sie sich an einer Wasserquelle an den Boden fallen. Jetzt schauen wir das Bild von Jahreslosung genau an. Gemalt hat das Bild Stefanie Ballinger. Sie richtet unseren Blick auf das Häufchen Elend. Die Hagar gruppet am Boden, zerstört im Wüstensand. Die Künstlerin holt sie raus aus ihrem Schattendasein ins Licht. Senkrecht von oben an leuchtet ein Licht auf sie an. Aber noch durchdringt das Licht nicht das Dunkle von ihrer Verzweiflung. Noch schafft es Hagar nicht, sich wieder aufzurichten. In ihrem Elend, Mutter Seele allein, vergrabt sie ihr Gesicht in den Händen und rennt. Leislich nähert sich ihr eine blaue Gestalt. Seht ihr sie auf dem Bild? Die blaue Gestalt kommt näher und berührt Hagar. Es folgt ein Zwiegespräch zwischen dem Engel und ihr. Der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der Engel sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Hier passiert Unglaubliches im Leben von Hagar. Sie ist die erste Frau in der Bibel, die von Gott durch einen Boten direkt und persönlich angesprochen wird. Sie bleibt Dienerin von Sarai, aber sie wird wahrgenommen. Der Engel Gottes nimmt sie wahr und er spricht sie mit ihrem Namen an, Hagar. Da überkommt sie ihre Worte zurück. Bis dahin hat sie nur zu befolgen gehabt, was ihre Herrin ihr befohlen hat. Jetzt wird sie gefragt: Hagar, wo kommst du her? Woher willst du gehen? Eine scheinbar alltägliche Frage, aber hier wird sie zu einer ganz existenziellen Frage. Wo kommst du her? Woher willst du gehen? Eine wichtige Frage. Und es lohnt sich, die sich auch mal selber zu stellen, auch dann, wenn wir nicht am Boden liegen. Die Antwort von Hagar fällt kurz aus. Ich bin von meiner Herrin geflohen. Und da bringt sie ihre ganze Verzweiflung auf den Punkt. Zwei Personen sind im Hintergrund auf dem Bild noch zu sehen. Vermutlich sind es Abraham und Sarai. Wir sehen sie nur schemenhaft. Aber sie dominieren die ganze rechte Bildhälfte. Sie sind in warme, rot-orange Töne eingetaucht. Und sie setzen sich deutlich ab von dem zarten Grün und Blau von der linken Bildhälfte. Viel Wärme hat Hagar beim Abraham und bei Sarah ja nicht erfahren. Vielleicht meint das Rot-Orange die hitzige Reibereien zwischen der Sarah und der Hagar. Viel kleiner, fast unscheinbar, wirkt er gegen die blaue Gestalt, die sich der Hagar zuwendet. Zeigt ihr der Engel einen Weg aus diesem Dilemma? Bedeutet die Grün- und Blautöne das neue Lebensmut und Hoffnung in ihr wachsen? Doch der Engel schickt sie in die heisse Situation zurück. Es ist die einzige Chance, dass ihr Kind als legitimer Sohn von Abraham anerkannt wird. Die Hagar ist nicht nur die erste Frau in der Bibel, die Gott persönlich durch einen Engel zu ihr redet. Sie ist auch eine der ersten, die eine umfassende Verheißung, eine Segensverheißung von Gott überkommt. Der Engel des Herrn sprach zu ihr: Hagar, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Siehe, du bist schwanger geworden, du wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Noch ist Hagar in der Wüste und sie weiss, sie muss wieder zurück. Aber zwischen ihr und den beiden Figuren im Hintergrund kommt langsam eine andere Farbe dazu. Es soll violett sein. Hier im Bild ist es sehr ein helles Violett. Es ist eher ein Pink. Violett, Pink kann auch für Verwandlung stehen. Und die fällt jetzt bei der Hagar an. In dieser Begegnung mit dem Boten von Gott erfahrt sie Gott selber. Und in diesem Moment hat sie eine Erkenntnis. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist für Hagar der Name von Gott, den sie jetzt erlebt. Und es ist ihr ganz persönliches Glaubensbekenntnis. Diese Erkenntnis, Gott sieht mich, er sieht mich ja, richtet sie wieder auf. Verwandelt sie von dieser Dienerin von Sarai zu dieser Hagar, die von Gott gesehen und gesegnet wird. Und Gott sieht sie nicht nur, er hat da ihr Elend gehört. Und damit sie das nicht vergisst, soll sie ihren Sohn Ismael nennen. Das bedeutet, Gott hört. Wo der Engel wieder verschwunden ist, kann sie es kaum fassen. Sie sagt, habe ich hier wirklich denjenigen gesehen, der sich nach mir umsieht? Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Bered. Der Ort wird zu einem Ort, wo Israel von dann an wird bezeugen, dass Gott auf das Elend der Entrechteten, der Entwürdigten und Entmachteten schaut und sich ihr annimmt. Nach ihrer Rückkehr ins Lager von Abraham überkommt Hagar erneut die endlos Schlaufen mit, in denen die zwei stecken. Sie aber kann dann ihren Ismael auf die Welt bringen. Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und endlich geht's weiter. Endlich tritt auch das längstens versprochene und bisher vergeblich Gehoffte ein. Und der Herr nahm sich Sarais an, wie er gesagt hatte, und tat an ihr, wie er geredet hatte. Sarai ward schwanger. gebar dem Abraham in seinem Alter einen Sohn, um die Zeit, von der Gott zu ihm geredet hatte. Und Abraham nannte seinen Sohn, der ihm geboren war, Isaak, den ihm Sarah gebar. Endlich, nachdem Hagar den Ismael geboren hat, wird auch Sarah schwanger. Möcht euch Künstler mit ihren Farben an Gottes Regenbogen erinnern? An seinen unverbrüchlichen Bund mit uns Menschen? Er ist auch über unserem Leben und Gottes Geschichte mit uns gespannt und zerreißt nicht. Es ist wie ein leicht durchfluteter Vorhang und er breitet sich mit dieser Farbfläche ganz aus. In der Mitte öffnet er sich. Gell, es gibt Zeiten, in denen wir vergeblich nach Gottes spürbarer Nähe und seinem Eingreifen uns sehnen. Aber er bleibt hinter dem Vorhang verborgen. Dann plötzlich reißt der Vorhang auf und lässt uns, auch sei es nur für einen Moment, erkennen, wir sind ihm nicht gleich. Er sieht mich, er hört mich, er greift ein. Hier sehen wir nochmal den Ralf, den Pfarrer und Holzschnitzer aus Deutschland. Immer wieder schnitzt er solche Königsfiguren. Und auch jede sieht anders aus. Wir sehen es auch hier auf dem Bild. Manche sind klein, manche sind gross, die sind dick, die sind ganz dünn. Und wenn er mit diesen Königsfiguren auf der Strasse steht, so redet er mit den Leuten auch über den einen König aus dem Himmel. Über Jesus Christus. Und der Christus hat seine ganze Königswürde für einen langen Moment abgegeben, als er hier auf der Erde war. Er hat sich ganz erniedrigen lassen, unter grossen Schmerzen. Damit es jedes von uns, alle Dreck, jede Beschimpfung, die wir je bekommen haben oder von uns gegeben haben, jede Sünde, jede Verletzung darf auf ihn legen. Wer das macht, darf erfahren. Ich darf mit dem Christus verbunden sein. Ich darf eine Königstochter sein, ein Königssohn vom Höchsten. Und kein Mensch, keine Umstände können mich mehr trennen von dem Gott, der mich sieht. Vielleicht ist heute Abend jemand da, der sagt, ich habe Mühe, denn mir ist die Würde genommen worden. Vielleicht ist das schon lange her und ich kämpfe damit. Lasst das nicht so sein, ihr seid viel zu wertvoll. Kommt nach dem Gottesdienst auf mich zu oder auf jemanden, den ihr kennt. Wir wollen das zusammen vor Gott bringen. Vielleicht ist heute Abend jemand da, der sagt, ich kenne den Christus noch nicht. Ich werde mich mit ihm verbinden, das klingt gut. Du einfach beten, ganz normal. Jesus Christus, ich lade dir mein Herz ein. Du sollst mein König sein. Ich bekenne dir, ich habe manches verkehrt gemacht. Danke, dass du das auf dich nimmst. Amen. So einfach ist es. Wenn ihr Fragen habt, kommt. Kommt in unseren Hauskreis oder Gottesdienste, um ihn noch besser lernen zu kennen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Amen.